Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Liebe Schwestern und Brüder, aus meiner Grundschulzeit, damals hieß das ja noch Volksschule, habe ich das meiste wieder vergessen. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind mir bis heute ganz lebendig geblieben. Da hat unsere Lehrerin einmal eine ganz kleine Kerze mitgebracht, so ein kleines Stümmelchen. Hat sie aufs Lehrerpult gesetzt, angezündet und dann hat sie ein Marmeladenglas genommen, ein leeres Marmeladenglas, hat es drüber gestülpt. Und dann hat es nur wenige Augenblicke gedauert und die Kerze war aus. Und wir Kinder haben staunend davor gestanden, da hat doch keiner gepustet, wieso geht die Kerze aus? Dann hat unsere Lehrerin uns erklärt: Jede Kerze, jede Flamme braucht Sauerstoff, braucht Luft. Wenn die keine Luft mehr hat, keinen Sauerstoff mehr hat, dann geht die aus. Ich habe schon manchmal gedacht, ob das vielleicht auch ein Bild sein kann für die Situation der Kirche heute bei uns in Deutschland. Wir haben von Christus die Berufung, Licht der Welt zu sein. Jesus sagt in der Bergpredigt: Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber was ist denn von diesem Leuchten noch da? Höchstens eine armselige Funzel, die die eigene Armseligkeit beleuchtet. Schauen Sie sich doch mal an, wie das ist in unserer Kirche heute. Da werden endlose Debatten geführt über Strukturfragen, Zusammenlegung von Gemeinden. Da kommt in den Verkündigungen und Verlautbarungen immer wieder der sexuelle Missbrauch. Da geht es um Machtverteilung in der Kirche. Wo bleibt denn da die Freude des Evangeliums noch? Diese Glut des Evangeliums, die alle erfüllen soll. Es ist so, als wenn man ein Marmeladenglas drüber gestülpt hat und ja, da geht es aus. Macht keine Freude mehr. Soll man sich dann wundern, dass viele wegbleiben? Wenn wir ins Evangelium reinschauen heute, an diesem Pfingstsonntag, dann sehen wir, dass das am Anfang bei den Jüngern genau so war. Da heißt es, sie saßen hinter verschlossenen Türen, eingeschlossen, aus Furcht vor den Juden. Und jedes Mal, wenn einer klopfte an der Türe, dann kriegten die es zittern. Vielleicht holen sie uns jetzt auch. Aber dann schau dir die gleichen Männer einmal an, 50 Tage später, am Pfingsttag. Da stehen die auf einmal auf dem Tempelplatz in Jerusalem, Tausende von Pilgern da. Es war ja ein großes Wallfahrtsfest damals in Israel. Und die stehen da auf dem Tempelplatz und verkünden lauthals die großen Taten Gottes. Und zwar in einer Weise, dass die anderen Menschen vor Staunen den Mund nicht mehr zukriegen. Wieso hört sich jeder in unserer Muttersprache reden? Einige haben gesagt, mit denen ist das Gefühl durchgegangen. Andere haben gesagt, guck mal, die sind besoffen, die sind voll, die haben für so viel süßen Wein getrunken. Oder denken Sie an den Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. Der steht ein paar Tage nach Pfingsten als Gefangener vor dem Hohen Rat und soll Predigtverbot kriegen. Und dann sagt er dem Hohen Priester ins Gesicht: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Es brennt auf unserer Zunge. Wir müssen die großen Taten Gottes verkünden. Waren das noch die gleichen Jünger, die da aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen gesessen haben? Was war da passiert, dass diese Wandlung da vonstatten gegangen ist? Und wenn wir uns diese Wandlung anschauen, vielleicht lernen wir auch ein bisschen für unsere Situation heute, dass die Kirche wieder zu einem neuen Leuchten und Glühen kommt. Vier Dinge sind in der Zwischenzeit passiert. Ein erstes: Jesus hat sich ihnen nach der Auferstehung 40 Tage lang als der Lebendige gezeigt. Und nichts macht so stark, als wenn man dem lebendigen Gott begegnet. Jesus, als er Thomas es nicht glauben konnte, hat er ihm die Hände gezeigt. Hier, pack doch an! Oder ich denke daran, als sie geglaubt haben, sie sehen ein Gespenst, einen Geist. Da hat er gesagt, habt ihr schon mal gesehen, dass ein Geist essen kann? Da hat er vor ihren Augen einen Fisch gegessen. Er hat sich erwiesen als der Lebendige. Und das macht stark im Glauben. Sehen Sie, Sie kennen die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Die sind ja total geknickt nach Emmaus gelaufen. Wirklich, total am Ende. Und die kannten ja die Botschaft von Ostern schon. Die erzählen ja, als Jesus dazukommt, da waren ein paar Frauen, die sind am Grab gewesen und haben gesagt, dass er lebt. Die kannten die Botschaft längst. Aber da steht ein kleiner Satz dabei: ihn selber haben sie nicht gesehen. Wenn du dem Lebendigen nicht begegnest, wie auch immer, dann bleibt alles andere nur äußerlich. Da kannst du eine schöne Mozart-Messe hören, da kannst du den Jesus-Film im Fernsehen anschauen, dann kannst du die Matthäus-Passion von Bach dir anhören, einen noch so feierlichen Gottesdienst gestalten, das bleibt alles äußerlich. Es sei denn, dir begegnet der lebendige Gott. Ich kann mich gut erinnern, 1974, ein Jahr nach meiner Priesterweihe, habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass Gott zu mir spricht, in seinem Wort, in der Verkündigung, dass das Wirklichkeit wird, was die Lektorin oder Lektor am Ende der Lesung normalerweise sagt. Wort des lebendigen Gottes. Es war wirklich Anspruch an mich. Gott hat mich angesprochen damit. Ich fühlte mich im tiefsten betroffen. Und das hat eine Freude in mir ausgelöst, die nie wieder aufgehört hat, bis auf den heutigen Tag. Das war das. Das Erste, sie begegnen dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Ein zweites: sie erfahren am eigenen Leib, was Erlösung ist. Natürlich hatte Jesus in seiner irdischen Wirksamkeit auch über Erlösung gesprochen. Aber jetzt, als sie da zusammensitzen, hinter verschlossenen Türen, da kommt Jesus und er macht ihnen keinen Vorwurf, wo seid ihr denn alle gewesen? Sondern er sagt einfach nur: Shalom, Friede sei mit euch. Auch dem Petrus. Das bedeutet, du bist nicht abgeschrieben. Es mag mit dir sein, was will, und es mag mit dir gewesen sein, was will. Jesus sagt dir heute bedingungslos: Shalom, Friede sei mit dir. Das Heil Gottes gilt dir. Jesus schaut nicht, wo du gestern warst, sondern er sagt dir heute: Shalom. Und das ist Erlösung. Und das macht stark, wenn man merkt, ich bin von Gott nicht abgeschrieben. Gott kann mit mir noch was anfangen. Ein drittes: sie bekommen von Jesus eine neue Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und eure Sendung ist genauso wichtig wie meine Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch das, muss man sagen, macht einen Menschen stark im Glauben, wenn er auf einmal merkt, Gott braucht mich. Das ist doch die Not von vielen älteren Menschen, dass sie manchmal denken, wir werden ja gar nicht mehr gebraucht als Ältere. Was können wir denn schon noch tun? Wir können ja nichts mehr ausrichten. Doch, jeder wird von Gott gebraucht. Ich möchte in diesem Zusammenhang mal was sagen, gerade für die Älteren. Wie wichtig ist das heute für Großeltern, dass sie in der Glaubensverkündigung den Enkelkindern den Glauben wieder vermitteln. Die haben noch ein Fundament, die Älteren. Das ist bei den Jungen oft verloren gegangen. Da ist eine Sendung da, den Menschen, den jungen Menschen, den Kindern und Jugendlichen den Glauben zu vermitteln. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und denkt daran, Jesus hat heute keine anderen Hände als deine Hände, wenn er einem Menschen begegnen will. Jesus hat keine anderen Ohren als deine Ohren, wenn du einem Menschen zuhörst. Jesus hat keine andere Stimme als deine Stimme, wenn du einem Menschen ein gutes Wort sagst. Da sagt Jesus dem anderen ein gutes Wort. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Denkt daran, Gott braucht dich. Jeden Einzelnen. Und schließlich ein viertes, was da passiert ist: sie bekommen nicht nur eine neue Sendung, Sie bekommen für diese Sendung auch eine Ausrüstung. Sehen Sie, wenn Jesus einen Menschen in den Garten schickt zum Arbeiten, dann gibt er ihm auch einen Spaten in die Hand. Und Jesus gibt die Ausrüstung für die Sendung auch. Und das ist der Heilige Geist. Empfangt den Heiligen Geist, sagt er ihnen da, als sie verschlossenen Türen haben und da zusammensitzen. Empfangt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist die Ausrüstung für unseren Dienst. Wenn du hingehen willst und willst einen Menschen trösten, dann darfst du damit rechnen, dass Jesus dir die Kraft des Heiligen Geistes schenkt, damit er dir die richtigen Worte gibt zum Trösten. Wenn du einem Menschen zuhörst, der vielleicht in großer Not ist, dann darfst du damit rechnen, dass Jesus dir die Kraft dazu gibt. Das ist ja manchmal anstrengend, zuzuhören. Wenn Jesus möchte, dass ein anderer Mensch durch dich Liebe schenkt, dann denk daran, die Liebe Gottes ist in deinem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Sehen Sie, guten Willen haben wir ja alle. Aber uns fehlt oft die Kraft dazu. Und darum ist es so wichtig, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Erneuerung der Kirche heute kommt nicht durch alle möglichen Sitzungen und auch nicht durch Demonstrationen, sondern sie kommt durch Menschen, durch einzelne Menschen, durch Gruppen, durch Familien, durch Gemeinden, die sich neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Da geschieht Erneuerung der Kirche. Ganz einfaches Beispiel dafür. Als 1958 Papst Johannes der 23. Papst wurde, da konnten sich die Kardinäle nicht so richtig einigen, wen sollen wir denn jetzt wählen? Und da haben sie einen Kompromiss gemacht. Da haben sie den Johannes den 23. gewählt. Der ist alt, der kann nicht mehr viel kaputt machen, der tut sowieso nicht mehr lange. Aber was hat der Mann bewirkt? Der hat das Konzil einberufen, weil Gott ihm ins Herz gelegt hat, Gott will für die Kirche nochmal ein neues Pfingsten schenken. Und ist das denn Zufall, dass dieser Papst Johannes der 23. 1963 am Pfingstfest gestorben ist? Da ist selbst sein Sterben noch ein Zeugnis für die Kraft des Heiligen Geistes. Er erfüllt die Kirche und er sorgt dafür, dass die Botschaft wieder neu zum Leuchten kommt, dass die Kirche wieder neue Kraft bekommt. Ich will nochmal anknüpfen an den Anfang mit der Kerze da. Ich bin in den letzten Wochen häufiger abends mal durch Kevlar gefahren mit dem Fahrrad und das riecht dann immer, wenn man durch die Straßen fährt, weil an allen Ecken und Kanten Leute am Grillen sind. Aber ich weiß das ja von mir selber, wenn man grillt, irgendwann ist in der Grillkohle keine Glut mehr. Da ist noch ein bisschen Asche, vielleicht noch ein bisschen glimmt dann noch. Ja? Wenn du möchtest, dass da wieder Glut drankommt, dann nimm einen Blasebalg. Oder wir haben früher zu Hause eine Luftpumpe genommen und blas mal da rein. Was meinst du, wie schnell die Kohle wieder glüht? Und denk immer daran, das lateinische Wort und das griechische Wort und das hebräische Wort für Heiliger Geist ist das gleiche Wort wie für Wind. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass Luft an die Kirche kommt und dass die Kirche durch den Heiligen Geist wieder neu zum Glühen kommt. Glauben Sie mir, der Heilige Geist ist klasse. Amen.